Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das Gleichnis, wo der Text drin steht, wo Jesus den Jünger und seinen Zuhörern erzählt, das ist im Johannesevangelium und es hat den Titel «Der gute Hirte». Der gute Hirte. Was kommt Ihnen da so ein bisschen in den Sinn, wenn Sie an das denken? Bei mir ist das jetzt eher so ein bisschen mit Sonntagsschule, Kindergottesdienst, so ein bisschen die Lieder mit diesen herzigen kleinen Schäfchen, die Jesus auf den Armen trägt. Ich tue das eher ein bisschen mit dem assoziieren. Und dann die andere Frage, habe ich mir überlegt, brauchen wir denn überhaupt einen Hirt? Wir als erwachsene Menschen, können wir nicht unsere eigenen Entscheidungen treffen? Brauchen wir jemanden, der uns führt durchs Leben, der uns hilft, der uns ein bisschen Stütze gibt? Und dann habe ich gedacht, ja, mal, eigentlich wäre es doch schon noch praktisch, wir hätten so jemanden, der uns ein bisschen führt, der weiss, was als nächstes kommt, wo es durchgeht, wo dass es zu essen und zu trinken gibt, dass wir nicht einfach so alleine durchs Leben gehen müssen. Aber leider ist ja die Realität nicht so. Wir sind ja oft ein bisschen auf uns gestellt. Und doch ist es auch so, dass wir ja nicht eigentlich nur wenige Jahrzehnte von unserem Leben wirklich autonom sind. Weil wir wachsen auf als Kind und Jugendliche, haben die Eltern, die uns unterstützen. Und dann sind wir ein paar Jahrzehnte eigentlich wirklich allein und machen unser eigenes Ding. Und je nachdem im Alter, früher oder später, brauchen wir doch wieder Unterstützung und jemanden, der uns eigentlich führt und leitet. Und bei den einen Leuten ist ja das leider so, dass sie das gar nicht können, alleine bewältigen. Jetzt in dem Gleichnis braucht Jesus das Bild vom Hirt und von der Schaf. Und damals ist es ja auch so gewesen, dass die Zuhörer haben das sowieso gut verstanden, weil sie das ja auch tagtäglich wahrscheinlich gesehen haben, die Schafherden und die Hirten unterwegs. Und bei uns ist es ja auch noch eher selten, dass man das sieht. Und für mich ist es jedes Mal, wenn ich so eine Schafherde sehe, mit einem Hirt oder einer Hirtin durchzulaufen, finde ich das immer sehr speziell eigentlich und auch sehr schön. Aber die Juden dazumal haben natürlich das Bild auch schon gekannt aus dem Alten Testament. Man kennt ja auch den Psalm, der ist ja der berühmteste eigentlich und der beliebteste Psalm, der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, den kennen wir ja alle. Aber es ist auch so, dass Gott ja vielmals im Alten Testament sich als der Hirt vorstellt und das Volk Israel als seine Herde. Und das Bild, das hat ja auch noch etwas damit zu tun, vielleicht, dass die Menschen wie eine Stufe unten an Gott sind und Gott also sowieso den Überblick hat und dass er das auch als Vergleich dann wie genommen hat für das. Ein anderes Beispiel vom Alten Testament ist im Buch Ezekiel, wo dann auch Gott wie die Führer vom Volk als die Hirten bezeichnet, als die guten oder die schlechten Hirten, also je nachdem, wie sie halt mit dem Volk umgegangen sind. Und es hat auch dort ein prophetisches Wort schon drin, was heißt: Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll. Nämlich meinen Knecht David, der wird sie weiden, Entschuldigung, und soll ihr Hirte sein, und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Das tut ja auch schon prophetisch auf das hinweisen, dass Jesus, der Knecht David, wo als Knecht David bezeichnet wird, dann wie so der Hirte vom Volk wird sein. Genau. Und Jesus hat das Gleichnis angefangen, wie Martina vorher schon gesagt hat, mit dem «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch» etwas sehr Wichtiges, dass dann die Zuhörer auf seine Worte gehört haben. Er sagt auch gerade schon von Anfang an, Entschuldigung. Er tut dann schon Anfang an wie zeigen, dass man kann unterscheiden zwischen den guten und den schlechten Hirten. Ich lese das sonst gerade vor. Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Ja, das ist eigentlich ziemlich logisch. Es wäre ja auch heute bei uns so, wenn jemand reinkommt, nicht zur Tür und nicht normal an der Tür läutet, sondern irgendwie durchs Fenster oder durch die Balkontüre, würde man das auch eher ein bisschen speziell finden. Und wenn dann der noch findet, man soll jetzt noch irgendwo an mitkommen, ich denke mir, dass man dann bald einmal die Polizei anläuten und das eher speziell finden. Jesus spricht jetzt aber da auch davon, dass die Schafe seine Stimme hören, dass sie ihm folgen, weil sie diese Stimme hören und sie die Stimme kennen und weil sie dieser Stimme auch vertrauen. Weil sie wissen, er will etwas Gutes mit ihnen, er will sie dort hinführen, wo das Gute ist, wo das gute Land ist, wo sie genug haben. Jetzt, was sagt das jetzt uns, wenn wir jetzt uns mit diesen Schafen eigentlich vergleichen würden? Kennen wir denn die Stimme von Jesus? Erkennen wir sie? Oder haben wir sie schon so lange nicht mehr gehört, dass wir schon fast wieder vergessen haben, wie sie eigentlich tönt? Oder kennen wir sie noch nicht so lange, dass wir sie gar noch nicht so vertraut sind damit? Oder umgekehrt gefragt, kennen wir denn die Stimme vom Fremden? Kennen wir das, was eben vielleicht das Falsche ist? Und wie können wir das eigentlich unterscheiden? Ich meine, wir haben so viele Stimmen den ganzen Tag, die auf uns einreden, die unsere Aufmerksamkeit wenden. Laute Stimmen, fordernde Stimmen, leisliche Stimmen. Und alle wenden irgendetwas von uns. Vielleicht unser Geld, unsere Zeit, unsere Ressourcen. Das ist ja von den Nachrichten, auch im Alltag, im Beruf und so weiter. Aber auch im christlichen Bereich. Stimmen, die uns vielleicht unterschwellig ein bisschen sagen wollen, wie man leben sollte als guter Christ oder Christin. Die uns vielleicht sagen, das, was wir machen, ist nicht gut genug oder es ist zu wenig. Wir müssten mehr machen für Gott, wir müssten mehr leisten. Vielleicht glauben wir falsch, vielleicht beten wir zu wenig. Wir sollten noch die und die Erfahrungen gemacht haben. Es gibt ja ganz viele verschiedene Meinungen und verschiedene Stimmen. Und gerade heutzutage, mit all diesen Möglichkeiten, wo man ja kann, eigentlich alles, was irgendwo aufgezeichnet worden ist, von anderen Kirchen, von anderen Theologien und Lehrmeinungen, ist es teilweise schon ein bisschen schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich das, was in der Bibel steht und was Jesus gemeint hat und was ist jetzt einfach nur so etwas, so eine Theologie, die da aufgestellt worden ist. Ich höre noch viele so Podcasts oder schaue auch so YouTube-Videos, eben auch von anderen Kirchen oder theologische so Teachings und so weiter. Und ab und zu muss ich schon sagen, die Bandbreite von Meinungen ist sehr weit. Also die einen sagen das, die anderen sagen das. Und teilweise hat man fast das Gefühl, es ist fast noch ein Gegensatz. Und auch eigentlich haben wir ja der gleiche Gott und wir beten den gleichen Jesus an und doch kommt es einem fast vor, als wäre es eine andere Religion. Und da habe ich mich auch schon gefragt, wie kann ich denn das am besten unterscheiden? Es ist ja auch teilweise ein bisschen im Gespräch miteinander, merkt man, die einen Leute haben ganz eine andere Auffassung, was man jetzt machen sollte oder wie jetzt Jesus das gemeint hat. Jetzt genau über das Thema, wie höre ich denn die Stimme von Gott oder Gottes Stimme hören, tut eigentlich der Markus dann nächsten Sonntag darüber predigen. Ich tue jetzt eigentlich vor allem eine Art davon den Schwerpunkt darauf legen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, dass die Stimme von Gott hören, weil ich nehme jetzt einmal an, dass die meisten von uns, die Jesus nachfolgen und mit ihm leben, das eigentlich sehr gerne wollen, wissen, was Gott eigentlich sagt und auch eben ihn hören und die Bibel auch richtig verstehen. Und wie oft habe ich schon gebetet, wenn so Entscheidungen angestanden sind, ich irgendwie, welchen Job soll ich jetzt annehmen, wo soll ich hinzügeln, soll ich das Studium noch machen oder nicht, habe ich so oft einfach auch gedacht, warum kann Gott uns nicht einfach einen Zettel vom Himmel schicken, wo drauf steht, das sollen wir machen oder das nicht. Und dann, ja, hat er ja eigentlich, aber der Zettel ist eben leider ein bisschen grösser und ein bisschen länger als nur ein Zettel. Und wenn Sie jetzt da hinten noch die Bibel anschauen, aus dem vorletzten, paar vorletzten Jahrhundert, die ist ja riesig. Genau, also und teilweise ist ja das dann auch nicht gerade auf den ersten Blick verständlich. Also und je mehr man drin geht und drin liest und es will verstehen, desto mehr Fragen kommen irgendwie auch auf, habe ich das Gefühl. Und für mich ist es auch fast so, ich habe das Gefühl, die Bibel wirklich verstehen ist wie so eine Lebensaufgabe. Es braucht wie... Es kommt immer mehr dazu, je tiefer dass man reingeht. Man versteht mehr, es kommt aber auch mehr dazu. Aber zum Glück sind wir ja in dem auch nicht allein. Und so wie wir es vorher gesungen haben, das erinnere mich, hat es ja auch einen Vers in der Bibel, wo Jesus zu uns sagt, zu seinen Nachfolgern. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, das ich euch gesagt habe. Das ist genau das. Der Heilige Geist erinnert uns an das, was wir schon in der Bibel gelesen haben. Die Verse, die wir vielleicht auswendig können oder die wir vielleicht auch erst gehört haben. Und er hilft uns auch zu verstehen, was wir lesen. Und weil ja auch die Bibel wie ein lebendiges Wort ist, sagt Gott, er ist das Wort und die Bibel ist das lebendige Wort, er redet sie ja auch zu uns. Und ich denke mir, Sie haben das vielleicht auch schon erlebt, dass irgendetwas los war, ein Problem oder so. Und dann betet man. Und dann vielleicht noch am gleichen Tag oder wenn man die Bibel liest, kommt genau dort gerade die Antwort. Also ich habe das schon ein paar Mal so gehabt und habe mich dann auch gedacht, ja, man kann ja auch Bibelverse so oder so interpretieren, aber so oft ist es eben dann doch die Antwort und man spürt es dann, es ist wirklich das, was Gott jetzt mir sagen will. Und das finde ich, das ist eigentlich wie so das lebendige Wort. Oder auch, wenn man plötzlich, also mir ist das auch schon ein paar Mal passiert, dann habe ich einen Bibelvers einfach im Kopf wie so ein Ohrwurm und er geht einfach nicht weg. Und dann denke ich, ja, weiß nicht, ich schreibe das jetzt einfach mal auf und dann warte ich ab. Und meistens ist im Nachhinein, sehe ich dann, ja genau, das ist jetzt das gewesen oder das, er hat mir eigentlich schon im Vorhinein so etwas wollen sagen, wo mir jetzt durch diese Situation dann hilft. Genau. Und so werden wir auch immer mehr die Stimme kennen und können dieser Stimme vertrauen und können dann auch immer besser wie unterscheiden von dieser Stimme, von Gott zu fremden Stimmen oder die nicht dazu passen. In Vers 14 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Also es ist nicht nur so, dass wir ihn kennen und nicht seine Stimme, sondern er kennt auch uns. Und er kennt auch uns mit Namen. Genau. Und wieso kennt er uns oder kennt er sie, die Schaf? Weil er sagt da, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er kennt die von der Herde und er kennt auch uns, die ihm nachfolgen wollen, weil wir durch die Tür getreten sind und jetzt auch zu ihm seiner Herde gehören. Und weil wir zu dieser Herde gehören, können wir auch in Freiheit jetzt ein- und ausgehen und er beschützt uns. Das Bild von der Tür, das kommt auch ein paar Kapitel weiter wieder, also nein, es passt zu dem, was ein paar Kapitel weiter vorkommt, wo er auch der berühmte Vers sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das könnte man eigentlich auch so wie anschauen. Man trittet durch die Tür auf den Weg und der Weg führt nachher zum Leben. Also ist wie der erste Schritt, zu die Tür treten, durch die Tür treten und dann auf dem Weg, wo dann eben zum Leben führt, gehen. Aber das ist jetzt auch noch lange nicht alles, was alles in dem Gleichnis vorkommt oder in der Geschichte, die Jesus da erzählt. Weil er sagt, und ich habe auch noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Und mit den anderen Schafen, die er da erzählt, sind eigentlich die anderen Völker gemeint. Weil auch in den Evangelien sagt Jesus ein paar Mal, dass er vor allem zuerst zu seinem eigenen Volk gekommen ist, zu den Juden, und erst nachher dann zu den anderen Völkern. Und bis heute eigentlich zu der ganzen Welt seine Botschaft. Und auch, dass es da heisst, die Zukunftsform, es wird eine Herde und ein Hirte werden, aus dem sehe ich eigentlich wie, dass das Ganze gar noch nicht abgeschlossen ist und dass noch ganz viele andere Schafe auch noch könnten zukommen und zu dieser Herde gehören. Und dass wir alle zusammen, die an Jesus glauben, zu dem Volk gehören und dass zu dieser Herde gehören, eine Herde und ein Hirte. Und das passt ja dann auch gerade wieder zu dem, wo der Hesekiel gesagt hat, dass er einen einzigen Hirten erwecken wird. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und eben, wie Jesus schon gesagt hat, die nicht so guten Hirten, die nicht für die Schafe schauen, oder die Diebe und die Mietlinge, denen, die Schafe gar nicht hören, sondern einfach nur das machen, weil sie halt mühen, und die falschen Propheten und die schlechten Führer, die sind die, die dann eben bei Gefahr, die flüchten und lassen die Schafe einfach alleine. Sie lassen die Schafe einfach ihrem Schicksal überlassen, sie führen es irgendwo hin und nachher, wenn die Schafe Probleme haben, ist es ihnen wie egal. Weil sie tun einfach lieber dann sich selber retten und schauen nicht, dass sie die Schafe wieder sicher zurückführen. Aber Jesus ist nicht so, weil er lässt sein Leben für die Schafe. Und dadurch tut er sie in die Freiheit führen. Und er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da sagt Jesus, er hat Macht, sein Leben zu lassen uns auch wieder zu empfangen. Das heisst, wie er hat es freiwillig gelassen. Er ist nicht dazu gezwungen worden. Er hat es bewusst und freiwillig gelassen. Und zwar für die Menschen, die durch die Tür treten. Oder treten sind. Die schon durch die Tür treten sind. Und auch die in Zukunft, die das noch werden. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Und darum, weil er und der Vater eins sind, hat er die Macht, um eben genau das zu sagen, dass er das freiwillig machen kann. Weil er Gott und Mensch gleichzeitig ist, kann er sagen, ich und der Vater sind eins. Und darum hat er auch die Macht über Leben und Tod. Und darum kann er eben das genau sagen, dass er die Macht hat, sein Leben zu lassen. Und genau solche Aussagen, die er da gesagt hat, sind für die Zuhörer, die er dort gehabt hat, wie einer zu viel gewesen. Also vor allem die, die natürlich gegen ihn gewesen sind. Für sie ist das Gotteslästerung gewesen, wenn ein Mensch sagt, er ist gleich wie Gott. Gott, bevor er das Gleichnis erzählt hat, hat Jesus ganz viel Wunder gemacht und den Menschen den Weg zu Gott gezeigt. Das war ja teilweise auch sehr polarisierend. Es hat viele Diskussionen gegeben mit den Juden, mit den Pharisäern, Streitigkeiten. Die viele sind natürlich auch für ihn gewesen, aber auch sehr viele sind gegen ihn gewesen. Aber nach der Rede, wo dann Jesus eben das gesagt hat, dass er gleich ist wie Gott, ist es wie genug gewesen. Das ist dann fertig gewesen. Und da haben sie beschlossen, dass sie ihn werden umbringen und haben dann wollen steinigen. Aber er hat dann können flüchten. Und gerade anschliessend an diese Geschichte, kommt das Gleichnis, oder nein, nicht das Gleichnis, sondern das Ereignis, wo er den Lazarus von den Toten erweckt hat. Und für mich hat das jetzt so wie geschienen, dass er mit dieser Tat, wo er den Lazarus erweckt hat, eigentlich hat wollen, den Menschen wie demonstrieren, also wie so seine Macht, was er eigentlich für eine Macht hat, dass er die Macht hat über den Tod. Und dass sie das wie sehen. Und kurz darauf aber kommt die Geschichte mit der Kreuzigung und der Auferstehung. Und auch das, dass es ein bisschen wie als Vorbereitung war, dass die Menschen gesehen haben, ja, das ist möglich, das ist die Macht von Gott, die das kann, jemand vom Tod auferstehen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und weil Jesus sein Leben klar hat, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, durch das hat er den Tod besiegt. Und er hat die Macht, denen das ewige Leben zu geben, wo zu ihm gehören und wo durch die Tür getreten sind und wo jetzt zu seiner Herde gehören. Und genau die, sie werden nie mehr sterben, sondern sie werden ewig leben. Und das sind ja eigentlich wir, die ihm nachfolgen. Genau. Bevor Jesus den Lazarus auferweckt hat vom Tod, hat er zu der Schwester vom Lazarus noch etwas gesagt. Ein sehr bekannter Vers, wo das, was ich jetzt gesagt habe, auch gerade noch mal unterstreicht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Jesus hat den Tod besiegt. Und niemand kann die, die an ihn glauben, jemals wieder aus seiner Hand reissen. Das ist eigentlich... Es gibt dazu auch verschiedene Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, man kann sein Heil auch wieder verlieren. Aber ich finde, es steht da, nimmermehr. Und nimmermehr ist wie fertig. Es geht nicht anders. Und es hat auch in den Evangelien und im Neuen Testament andere Beispiele, wo Jesus den Menschen zeigen will, dass er den Verlorenen nachgeht. Wie zum Beispiel das Gleichnis oder die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Sohn sich vom Vater entfernt. Aber der Vater wartet jeden Tag, bis er wieder zurückkommt. Er verstößt ihn nicht, auch wenn er sich einen Moment von ihm entfernt hat. Oder auch die Geschichte von dem einen Schaf, der verloren gegangen ist, wo der Hirte dem Schaf nachgeht, dem einen, und die anderen 99 lässt er einfach stehen. Weil das Einzige, was ihm weggelaufen ist, das ist ihm so wichtig, dass er das wieder zurückholen kann. Genau. Und darum, niemand kann uns aus seiner Hand reissen. Ausser wir entfernen uns bewusst und freiwillig und sagen, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber auch dann glaube ich, dass Gott unsere Herzen sieht und weiss, aus welchem Grund ist es wirklich endgültig oder nicht. Und das ist ja dann wie auch ihm überlassen, ob er uns dann wieder zurückholen will oder nicht, oder wie dann die Geschichte weitergeht. Im Römer 8 fasst der Paulus das ganze Thema über Heil und Heilsgewissheit nochmal gut zusammen. Und er schreibt da am Schluss: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und auch da, der Paulus schreibt von allen möglichen und unmöglichen Vorstellungen, dass sie Engel und Gewalten, weder das, was schon passiert ist, noch das, was irgendwann noch passieren wird, es kann uns nichts scheiden von der Liebe von Jesus. Und so möchte ich jetzt auch uns heute hier ermutigen und nochmal daran erinnern oder wieder daran erinnern, dass wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir durch die Türen getreten sind auf dem Weg mit ihm, dass nichts uns von ihm trennen kann. Dass wir die Gewissheit haben, dass wir dazugehören und niemand kann uns einreden. Keine falsche Stimme kann uns irgendetwas anderes einreden und uns davon abhalten. Sondern wir sind in seiner Hand und niemand kann uns davon rausreissen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.